Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und eine besondere Freude ist mir heute zwei aufstrebende, bekannte, ja sehr, sehr berühmte YouTuber bei uns auf dem Kanal zu begrüßen. Wir haben zum einen Leo, der bekannt ist als Ketzer der Neuzeit, und Beat aus Berlin. Die beiden haben es geschafft, sensationell in den USA, in Amerika, nicht nur bei den Wahlen dabei zu sein, sondern sogar auch Donald Trump am Wahltag höchstpersönlich zu treffen, mit ihm ein Foto zu machen. Ich frage deshalb vielleicht zum Einstieg, Leo, Ketzer der Neuzeit, wie ist euch das gelungen? Erzähl vielleicht, was ist dir da aus dieser Begegnung mit Donald Trump, dem neuen alten Präsidenten, was ist dir da geblieben? Was ist deine Erkenntnis aus diesem Treffen?
Ja. Also wie es dazu gekommen ist, das ist ein riesiger Rattenschwanz, eine riesige Vorgeschichte, die wir aber auch auf YouTube dankbarerweise von Tag 1 an im wahrsten Sinne des Wortes dokumentiert haben. Also der erste Tag unserer Reise ist auf YouTube zu finden, bis eben zu diesem Tag, wo wir Trump in Mar-a-Lago getroffen haben. Diese Folge kommt tatsächlich heute raus. Also liebe Grüße an alle Zuschauer, wenn ihr das seht. Die Folge ist tatsächlich jetzt so online. Und in diesem Moment, als Trump dann dort tatsächlich an dem Restaurant vorbeigelaufen ist, was dort in Mar-a-Lago eben drinne ist, da war erstmal dieser Moment von, okay, das, warte mal, den gibt's echt, der läuft da jetzt gerade wirklich lang und wir haben jetzt womöglich gleich noch die Chance, vielleicht mit ihm ganz kurz zu sprechen, ein kurzes Foto zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das hatte jeder vielleicht schon mal in seinem Leben, diesen Moment von Surrealität, dass man eigentlich nur noch wie auf Autopilot dasteht und einfach nur wahrnimmt, einfach nur guckt. Und ein Gedanke, den ich tatsächlich hatte, der auch liegen geblieben ist, das ist ein Mensch wie du und ich, der steht da, der hat mich ganz lange beim Telefonieren, der hat nämlich zwischendurch dort kurz telefoniert, in die Augen geguckt. Und wenn du dem in die Augen guckst, das war so irgendwie so, ja, das ist ein Mann, das ist eine Führungskraft, der hat eine gewisse Autorität, aber gleichzeitig auch dieses Menschliche, dieses Lockere, dieses, das ist ein lustiger Typ, der hat da Witze gemacht und hier und where are my German friends, hat er dann gesagt. Also er hat zu Ohren bekommen, dass hier gerade Deutsche sind. Ja, yeah, where are my German friends? Ja, yeah, let's do it, oder so nach dem Motto halt. Und die Minuten danach, die Stunden danach, auch die Tage danach waren weiterhin echt surreal, wenn man sich nicht vorstellen konnte, dass das wirklich passiert ist.
Beat, wie ging es dir, als du diese Aura von Donald Trump gespürt hast? Hast du da Ähnliches gefühlt wie Leo oder ging es dir da ein bisschen anders?
Also anders ging es mir nicht, auf keinen Fall. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Das war, wie gesagt, wir haben davor gehört, dass er da sein soll. Also als wir durch Mar-a-Lago geführt worden sind und uns das alles anschauen durften, aber dass er dann wirklich da war, das, man kennt das ja, so er soll gerade da sein und dementsprechend ist das so auch so kann das ja auch mal so ein bisschen eine Verkaufsstrategie sein, um das nochmal interessanter zu machen. Und deswegen war das für uns erstmal überhaupt nicht so greifbar. Wir haben das so gehört und haben es also zur Notiz genommen, dass er da sein soll, aber als dann die Tür aufging und er wirklich rauskam, da kamen erstmal seine ganzen Sicherheitsleute rausgelaufen und haben nochmal geprüft, dass alles in Ordnung ist, da verteilten sie sich so im Innenhof und dann wusstest du gleich passiert was und dann lief er raus. Mhm. Und es stimmt, was Leo gesagt hat, zu 100%, diese Aura, das ist ein Typ, der steht vor dir und wenn er dir in die Augen geschaut hat, dann wusstest du auch gleich, da steht der Chef, weil alle standen da still, haben kein Wort gesagt und er telefonierte, alle schauen ihn an. Aber er war nicht unnahbar. Also dieses Auftreten, was er hatte einen angeschaut, er hat zu Notiz genommen, dass man da ist. Und dann hat er sich auch später, als wir dann mit ihm das Bild gemacht haben und wir ihm die Hand gereicht haben, der hat jedem genau in die Augen geschaut und hat einem festen Händedruck gegeben und hat in diesem Moment auch die Aufmerksamkeit gegeben. Ja, dass er wollte auch, dass wir da sind. Er hat sich sehr gefreut, dass Deutsche da waren. Hat kurz gesagt bekommen, there's some German guys here. Und hat sich sehr gefreut. Also er ist auch ein großer Deutschlandfreund, wie wir von vielen jetzt gehört haben. Er ist ja auch stolz darauf, eine deutsche Abstammung zu haben. Und dementsprechend war das, glaube ich, für ihn auch, ich will nicht gerade sagen, was Besonderes, aber irgendwie wahrscheinlich doch ein Stück weit schon an seinem Election Day, dass Deutsche dann da sind. Wir waren die einzigen Deutschen, die ihm, glaube ich, an diesem Tag die Hand haben schütteln dürfen. Später, vielleicht sprechen wir nochmal drüber, ZDF und ARD und so weiter, mussten ja alle draußen bleiben am Wahltag. Wir durften allerdings dann rein und durften von da auch berichten. Aber gut, vielleicht kommen wir später noch dazu.
Leo, vielleicht noch eine Frage an dich. Wie hast du, das war ja Wahltag, das war ja eine totale Ausnahmesituation. Tag X, jetzt geht's, jetzt gilt's wirklich ernst. Was kamst du da atmosphärisch? Ich meine, von den Sicherheitsleuten, von der Atmosphäre, knisterte die? Wie war Donald Trump? War der angespannt? Wie hast du da diesen Wahlkampf? Hat man das überhaupt gemerkt, dass es da wirklich ums Ganze geht? Oder wie war das? War das einigermaßen entspannt?
Also im Nachhinein, wo man jetzt weiß, dass er auch gewonnen hat, da kann man sich in diese Situation, wo wir ihn getroffen haben, so zurückversetzen und so denken, ja, irgendwie, der hatte eine Aura oder eine Ausstrahlung von, ja, der holt sich das jetzt im Vorbeigehen, der nimmt jetzt den Sieg mit, der hat ein Ziel und das wird er erreichen. Aber klar, als man vor 3 Tagen noch nicht wusste, was wird jetzt passieren in diesem Land überhaupt, also nicht mal jetzt unbedingt das Wahlergebnis, sondern auch mit Aufständen möglicherweise oder mit auch einfach der realen Gefahr eines Krieges auf der ganzen Welt. Und das Wahlergebnis hat da nämlich eben eine große Rolle. Diese Anspannung hat man ganz grundsätzlich in der politischen Welt hier in den USA gemerkt. Auch natürlich anhand der Sicherheitskontrollen, weil ich meine, wir hatten jetzt insgesamt 3 Attentatsversuche auf Donald Trump. Seitdem sind die Sicherheitsvorkehrungen auch in Mar-a-Lago, also bei dem Privatanwesen von Donald Trump, deutlich schärfer. Und ich meine, wir waren ja alle schon mal in der Sicherheitskontrolle, vielleicht auch mal in einer irgendwie ernsthafteren, aber dort ist das Ganze nochmal was anderes. Also Autos, Polizeiautos, Militärautos, die halt den Weg versperren und dann aufmachen, damit du dort als Auto durchkommst. Erste Sicherheitskontrolle mit Hunden, mit Menschen. Also das war echt wie in einem Film und doch gleichzeitig das mal selbst zu erleben, dass es wirklich so, ja, man hat sich ja dann fast schon dran gewöhnt. Das ist dann irgendwie normal, diese Sicherheitsvorkehrungen und in Mar-a-Lago selbst, wie gesagt, war dann die Stimmung auch super gelassen, weshalb ja, man im Nachhinein jetzt echt sagen konnte, okay, gut, dass sie gewonnen haben und irgendwie, ich hatte das Gefühl, Trump wusste das irgendwie, der war so locker drauf.
Beat, Frage an dich. Ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass man einem Donald Trump die Hand schüttelt. Es ist aber auch nicht ganz alltäglich, dass man ihm am Wahltag die Hand schüttelt. Sag mir, wie ist das möglich gewesen? Wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt in die USA zu reisen? Wie habt ihr das finanziert? Wie seid ihr am Ende dann in Mar-a-Lago gelandet? Und wie habt ihr zu allem Überfluss dann auch noch Donald Trump treffen können?
Oh, das sind viele Fragen. Da müssen wir ganz vorne mal anfangen. Also der Ursprung der ganzen Kiste war ein Telefonat zwischen Leo und mir. Wir wollten sowieso was zusammen machen und hatten uns eigentlich auf ein anderes Thema fokussiert, was noch kommen wird. Deswegen will ich das gar nicht verraten an dieser Stelle. Aber dann sagte ich, du, es sind ja demnächst Wahlen in den USA. Und dann sagte Leo, ja, stimmt, eigentlich nicht schlecht. Und dann hieß es, okay, komm auf, wir fliegen dahin. Das war eigentlich das ganze Ding. Wir hatten überhaupt keine Ahnung gehabt, wir hatten kein Konzept. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen dahin. Und so entstand das Ganze. Wie wir jetzt von den Kontakten her hingekommen sind, ich hatte Mike Bartels, den haben wir auch mehrfach im Video erwähnt. Er ist auch mit drin gewesen, dankenswerterweise. Und ihn hatte ich in Berlin kennengelernt und er war so gesehen unsere Eintrittskarte. Er ist Teil der Young Republicans New York und ist sehr gut vernetzt hier in den Staaten. Und dann haben wir ihn getroffen und wir waren am ersten Tag mit ihm im Trump Tower, haben da ein bisschen was mit ihm getrunken und haben uns mit ihm über die aktuelle Lage unterhalten, haben uns dann bei ihm bedankt, sahen ihn nochmal kurz und sind dann los zur Rallye nach Virginia. Und dann waren wir eigentlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, gut, das wissen wir eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Also wir fliegen nach Miami runter und versuchen irgendwie auf diese Party zu kommen, wurden aber schon abgelehnt davor, weil uns irgendwie keiner kannte. In Virginia kamen wir dann witzigerweise rein, wegen einer E-Mail, die ich noch geschrieben hatte und gesagt hatte, wir sind hier die freundliche Presse. Weil von der deutschen Presse hat man hier ein sehr schlechtes Bild in der Tat in den USA. Die möchte man gerne nicht dabei haben, also zumindest auf republikanischer Seite, auf demokratischer Seite ist das vermutlich noch ein bisschen anders. Gut, aber er rief uns dann an oder rief mich an und sagte, hier, da ist eine Nummer, ruf da mal an. Und so bekamen wir im Endeffekt den Kontakt von Fabrice, der uns dann mit reingebracht hat nach Mar-a-Lago. Wie der wiederum das alles geschafft hat, ist immer eine ganz andere Kiste. Aber das war unser Kontakt rein. Und was die grundsätzliche Organisation angeht, wir laden ja jeden Tag 2 Videos hoch und diese 2 Videos sind ja einmal ein Vlog und einmal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, was hier uns alles begegnet und was wir erleben. Und genau, das ist organisiert über mein Unternehmen. Also ich habe ein Unternehmen, Eule und Spiegel Medien, ESM GmbH heißt das. Ganze. Und wir sind ein kleines Videounternehmen, beziehungsweise vertonen auch, machen andere Sachen, und so konnte ich die Infrastruktur bereitstellen. Also meine Cutter sitzen zu Hause, wir nehmen das hier auf, laden das hoch, sie verarbeiten das und laden es im Endeffekt auf YouTube hoch, und so können wir das auch gewährleisten, dass wir jeden Tag etwas Content haben. Das sage ich witzigerweise an einem Tag, an dem jetzt mal ein Tag Pause war, was die Videos angeht, oder 2 Tage Pause, Leo, stimmt's?
Genau.
Ja, genau, 2 Tage haben wir jetzt gerade Pause gehabt. Aber ansonsten haben wir uns vorgenommen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ja, das ist jetzt genau so möglich gewesen.
Und die
Ja,
Frage
sag.
der Finanzierung, um da nochmal ganz kurz drauf
Ah, ja.
einzugehen, weil das haben wir oft in den Kommentaren gelesen. Ja, Leute, wie macht ihr das überhaupt und wer steckt dahinter? Wer bezahlt euch hier? Was ist eure Mission? Beat hat das echt gut auf den Punkt gebracht. Ein Telefonat, lass uns coole YouTube-Videos aus den USA machen. Dann eben die Idee gehabt, ja, lass uns doch so nach dem Motto, wir wollen 5 interessante Persönlichkeiten aus der konservativen US-Szene treffen. Diese 5 Persönlichkeiten, darunter natürlich Donald Trump, war ihm so ein hochgegriffenes Ziel. Und ich habe halt gebetet, hey Gott, wenn es dein Wille ist, dass wir Donald Trump wirklich persönlich mal treffen, dann lass es geschehen, dann ist das gut. Wenn es nicht dein Wille ist und es nicht funktionieren soll, was der deutlich wahrscheinlichere Weg gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Gott, okay, dann ist das auch gut. Aber ja, bei Gott ist nichts unmöglich und bei so einem Wahltag, das dann wirklich auch noch auf YouTube festzuhalten, war eine unglaublich tolle Möglichkeit. Und am Ende, ja, selbst finanziert in Anführungsstrichen. Also am Ende sind wir natürlich super dankbar für jeden Einzelnen, der uns unterstützt auf freiwilliger Spendenbasis, weil ja, wir sind offensichtlich nicht Teil der zwangsfinanzierten GEZ-Medien. Wir haben auch keine riesigen Kooperationspartner, die uns da jetzt die Summen hinterherwerfen. Das ist ein sehr steiniger Weg als politische ja, Journalisten auf YouTube Kooperationspartner zu finden. Deshalb auf der einen Seite durch Spenden von unseren Zuschauern, auf der anderen Seite sind wir drauf und dran, immer wieder tolle Motive auf gute produzierte Kleidung zu drucken, also Merch, wobei das hier schon echt eine tolle Qualität ist, also wir nennen es Mode. Und das ist dann die Möglichkeit für die Zuschauer, unsere Reise hier vor Ort direkt mit zu unterstützen.
Du hast gesagt, euer Ziel war, konservative, republikanische Politiker, interessante Persönlichkeiten zu treffen. Erzähl von euren Treffen, Leo. Wen habt ihr da getroffen? Was hast du da Interessantes an Gesprächen mitgekriegt? Erzähl da ein bisschen.
Ja, also dann lass uns da gerne kurz eintauchen. Beat hat ja gerade schon besprochen, wir haben da den Young Republican Mike Bartels in New York getroffen. Das war schon mal super spannend. Dann einen Tag später schon waren wir mitten im Niemandsland, also von New York nach Virginia, nach Roanoke, nach Salem besser gesagt. Da war eine Trump-Rallye. Und auch da von der Geschichte her auf YouTube alles nachzuvollziehen, super spannend, wie wir als 2 YouTuber aus Deutschland, die niemand kennt, ein unbeschriebenes Blatt, wie wir es dann doch geschafft haben, in diese Rallye als Presse mit reinzukommen. Und da waren wir dann tatsächlich bei der Rallye im Pressebereich abgesperrt. Vor uns Fox, da vor uns CNN und wir mittendrin. Das war die erste Erfahrung, wo wir gemerkt
War
haben, okay,
das?
hier ist.
Wie war das?
Also, es war einmal wirklich surreal, dass wir das geschafft haben auf diese Rallye. Es war im Endeffekt so dieser erste Schritt in die richtige Richtung auf unserem Ziel, dieser Mission, interessante Menschen kennenzulernen, dass wir dann dort wirklich Beat im Sportanzug, ich hier in dem Ketzer-Merch neben CNN und Fox stehen und dann uns, also wir haben uns gut verhalten. Das wurde uns auch gesagt, hey, ihr kommt jetzt hier nur rein als akkreditierte Presse, wenn ihr euch gut verhaltet. Das haben wir natürlich getan, aber dennoch hatte ich hier so ein Handy mit Vlog-Kamera und zwischendurch dann noch einen Hotdog da auf der Rallye gegessen. Das war alles, also eine Erfahrung, die wirst du so nie wieder wahrscheinlich erfahren. Die Rallye an sich war natürlich eine Riesenshow, so wie man das aus Amerika erwartet. Das sind Showmaker auf der Bühne, das ist aber auch ein Publikum, was genau diese Show haben will mit diesen Laola-Wellen oder wie das heißt. Die Trump-Fans haben dort getanzt und haben stundenlang gewartet. Teilweise 5 Uhr morgens haben die sich angestellt, um dann auf diese Rallye zu kommen. Trump selbst 3 Stunden lang durchperformt. Und da war halt echt dieser erste Moment, okay, Trump steht jetzt da vorne und wir stehen, ja, Luftlinie, keine Ahnung, 20, 30 Meter vor ihm und hören das jetzt live zu. Und dann ging das eigentlich wie so eine exponentielle Steigerung weiter. Also nach dieser Rallye sind wir nach Florida, in Florida, den Fabrice kennengelernt. Dann waren wir auch schon in Mar-a-Lago und dann war es wirklich so weit, dass wir dann den Doktor von Trump, den ehemaligen Leibarzt von Donald Trump, getroffen haben, mit ihm gequatscht haben. Dann noch eine Senatorin und hier noch eine, die ganz groß aus den Medien ist, eine Fox News Moderatorin oder ähnlich. Dann war da das Studio von Tucker Carlson im Mar-a-Lago, wo demnächst dann ein Podcast von Tucker Carlson selbst ja, erscheinen wird. Aber die wirklichen Interviews, dass wir diese Big Five, diese konservativen, interessanten Menschen kennenlernen. Das kommt jetzt erst noch, weil wir haben jetzt Kontakte unter anderem auch zu einem Kennedy, der definitiv einer dieser großen Big Five wäre. Das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden. Also ich hoffe echt noch, dass wir den einen oder anderen kennen und wirklich interviewen können. Aber bisher war es wirklich der Wahnsinn.
Beat, erzähl du vielleicht ein bisschen. Wir haben ja eine relativ eintönige Sicht auf diese Rallye von Trump. Wir haben da diesen Spinner, diesen Nazi, diesen Faschisten, der da vorne steht und performt, der da tanzt. Das ist das, was wir mitbekommen. Und dann haben wir unten diese Verschwörungstheoretiker, überspitzt gesagt, Aluhüte, die ihm da folgen, die da vielleicht noch irgendwie ein Wolfskostüm tragen, was weiß ich. Wie hast du diese Trump-Rallye wahrgenommen? Was hast du jetzt für ein Bild von den Menschen, die Trump wählen und vielleicht auch vom zukünftigen Präsidenten Amerikas?
Also Aluhüte habe ich da keine gesehen, auch nicht im übertragenen Sinne. Was wir gesehen haben, ist ein Querschnitt der gesamten amerikanischen Gesellschaft. Also wir haben ja auch Einblicke zum Glück in Mar-a-Lago gehabt. Wir haben ja die Oberschicht hier in Amerika kennengelernt, die sich für, also die Trump wählt, und dementsprechend ist es auch, wie es oftmals gezeichnet wird, die armen weißen Leute wählen Trump. Ja, das ist aber nicht der Fall. Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft, und wir haben jetzt gesehen, dass er überdeutlich die Wahlen gewonnen hat. Also können wir nicht mehr nur von 50% reden, es sind deutlich mehr. Es sind sämtliche Bevölkerungsschichten, die er angesprochen hat. Wir sind gerade in Miami. Hier in Miami sind beispielsweise die Latinos eine riesengroße Wählergruppe. Und wenn man hier durch Little Havana beispielsweise durchfährt, sieht man auch immer wieder irgendwelche Schilder mit Trump oder irgendwelche Fahnen oder sonst irgendwelche andere Wahlmerch. Das ist eine Wählergruppe, die man gewonnen hat. Bei den Schwarzen ist es noch nicht so. Also da sind noch nicht so viele. Ich glaube, 18% wurden uns gesagt, haben ihn inzwischen gewählt. Aber immerhin 18% sind auch mehr, als es früher waren. Da war es immer 8% oder 7% oder irgendwas. Also da gab es auch eine deutliche Steigerung. Man kann das so nicht mehr genau sagen. Wir reden nicht von einer Kleinpartei, sondern wir reden hier in Amerika von einem Zwei-Parteien-Staat. Und im Zwei-Parteien-Staat ist es so, dass natürlich auch mindestens 51% eigentlich gewonnen werden müssen. Es ist dann klar, das System funktioniert ein bisschen anders, aber im übertragenen Sinne kann man das schon sagen. Und, es ist, ja, wie gesagt, ein gesamter Durchschnitt der Gesellschaft bringt auch so ein Bild mit auf eine Wahlveranstaltung. Auf einer Wahlveranstaltung hatte man die Oma, die im Rollstuhl nebendran saß und unbedingt hin wollte. Dann hatte man auf der anderen Seite irgendwelche jungen Typen, die da Partystimmung verbreitet haben und immer wieder was reingerufen haben. Also es lässt sich schwer sagen, wie die Wählerschicht da zu definieren ist. Das ist, glaube ich, in Deutschland oder auch in der Schweiz ist das einfacher, weil wir eben verschiedene kleinere Parteien haben und da teilt sich es eher auf, aber in so einem Zwei-Parteien-System eher schwierig. Was man wiederum nicht gesehen hat, ist all das, was man als Woke bezeichnet. Also die definitiv, die waren nicht vertreten, ja.
Was ist vielleicht, Anschlussfrage, was ist vielleicht, was du, meine, du hast das wahrscheinlich auch ein bisschen verfolgt um die Berichterstattung rund um Donald Trump, da kommt man ja eigentlich gar nicht drum rum. Was ist jetzt die größte Fake News, die bei uns hierzulande, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, die da bei uns herumgeistert?
Also einer der größten Fake News, muss ich sagen, das, was sie verbreitet haben über ihn, dass der Mann senil sei. Dass er senil sei, dass er gebrechlich sei und große gesundheitliche Beschwerden hat. Wir haben ihn wirklich erlebt, wie er vor uns gestanden hat. Und was wir im Video nicht zeigen konnten und auch nicht zeigen durften, weil die Kameras da nicht an Seiten sein durften, ist sein Telefonat, was er davor geführt hat. Er hat ein Telefonat mit einem Freund geführt und hat sich darum bewegt und war extrem vital, hatte weder Wortfindungsschwierigkeiten, noch konnte er nicht auf gestellte Fragen eingehen. Sehr, sehr witzig gewesen, wie er sich da geäußert hat. Klar, er ist ein Showmaker, das wissen wir alle. Und er wusste, dass er in dem Moment eine Bühne hat und Leute vor ihm stehen. Dementsprechend ist das natürlich auch so, dass er nicht im privaten Rahmen gesprochen hat. Aber er ist definitiv nicht senil und gebrechlich. Und ein Mann, der zwei Rallyes am Tag macht, bei denen er jetzt 2 Stunden auf der Bühne steht und 2 Stunden lang, ich glaube, in größten Teilen zumindest freispricht. Ja, vielleicht gab es Notizen, es sei auch völlig, also ist ja auch völlig in Ordnung, weil man braucht ja eine gewisse Gliederung, eine gewisse Struktur, weil ja immer wieder was eingeblendet worden ist bei solchen Rallyes, ja. Aber senil ist der Mann keineswegs.
Also
Leo,
das
Leo,
ist echt, ja.
Ja, Anschlussfrage vielleicht kurz. Was ist das verkannte Genie an, also das, ja, das verkannte Genie hinter Donald Trump? Was ist das Geniale bei der Person Donald Trump?
Boah, ich glaube, es ist tatsächlich diese unfassbare Authentizität. Diese Authentizität, die so vielen ja ein Dorn im Auge ist, weil er eben sagt, was er denkt, weil er auch die Witze macht, die er gut findet. Und das kommt eben bei so vielen Menschen gut an. Und das kann ich nur schwer verstehen. Das kann ich definitiv verstehen, so wollte ich sagen. Dann aber auch natürlich die Inszenierung. Trump selbst, wie Beat gerade meint, ist ein Showmaker, aber auch das Team drumherum weiß genau, wie man ihn in Szene setzt. Ganz einfaches Beispiel. Kamala Harris saß in einem Podcast mit einem Moderator, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, der war schwarz und da meinte Kamala Harris zu ihm, ja, hey, glaub gar nicht erst, dass du Teil von seinem Team wärst oder von seiner Gang, so, die hassen dich alle so nach dem Motto. Glaubst du, dass Donald Trump dich irgendwie mal einladen wird zum Dinner oder wie? Und hat Kamala Harris zu diesem schwarzen Moderator gesagt. Und dann hat der Moderator später ein Instagram-Video hochgeladen mit dieser Szene und dann drunter geschrieben, ja, tatsächlich, das glaube ich, weil Donald Trump hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, beziehungsweise die PR-Maschinerie dahinter, haben dann diesen Moderator eingeladen, seine ganze Familie rein ins Mar-a-Lago und einen riesigen Saal voller Menschen mit Essen und das zeigt natürlich auf der einen Seite dieses PR-Genie dahinter, aber auf der anderen Seite auch, dass diese Vorwürfe mit Rassismus und oh, er hasst Schwarze, das ist absurd. Und ich liebe ja wirklich diese Kommentare dann immer von ZDF oder ARD, ja, das ist ein rassistischer Präsident. Und dann im Hintergrund sieht man dann Videos, wie am Weißen Haus von den Blacks for Trumps gezeigt wird. Das ist einfach schön, diese Doppelmoral oder dieses Paradoxe der öffentlichen Medien mal zu sehen.
Ja, vor allem wird er ja als kompletter Frauenfeind geframed. Es gibt ja viele Frauen, die sich da ein bisschen unwohl fühlen bei dieser Wahl in den USA. Kannst du da vielleicht noch kurz anfügen, wie steht es um dieses Bild des frauenfeindlichen Donald Trumps? Wie weiblich war vielleicht auch das Publikum? Was haben vielleicht auch Frauen euch oder dir gesagt, Leo?
Ja gut, also aus meiner persönlichen Einschätzung, ist es natürlich so, dass Donald Trump und auch die Wählerschaft und ich ja am Ende des Tages auch ein eher konservatives Frauenbild vertrete, also nicht im Sinne von Frauen unterdrücken, das gab es auch, das ist nicht gut, aber dass es einfach eine Gleichwertigkeit gibt zwischen Mann und Frau, aber nicht eine Gleichartigkeit. Es gibt verschiedene Aufgaben, die Mann und Frau übernehmen können und das ist auch gut so. Dass das natürlich vielen Frauen, gerade so aus New York City, jetzt den jüngeren Studentinnen schwer aufstößt, das ist ja ein Phänomen, das erleben wir hier in Deutschland ganz genauso. Aber ja, ich meine, am Ende können sie sich ja entscheiden, ob sie eben den Weg der Karriere oder der Mutter gehen wollen. Und ich finde es im Gegenteil sehr viel interessanter, dass hier so viele junge Frauen auch sind, die eben genau in diese Richtung gehen, hey, ja, wir wollen wieder ein Familienbild haben, so wie wir es eigentlich kennen, so der Atomic oder die atomare Familie, wie das heißt. Das gibt es hier in der Jugend immer mehr und ich glaube, das gibt es auch in Deutschland ganz bald
Also
immer
ihr
mehr.
habt da auch Frauen gesehen bei dieser Trump-Rallye.
Aber sowas von, also sowas von. Dieses Bild von wegen, da sind nur jetzt am besten alte weiße Männer, das ist absurd. Wir haben da wirklich, wie Beat meinte, die verschiedensten Menschen.
Beat, vielleicht noch eine Frage an dich. Wie ist man euch begegnet als Deutsche, die da mit einer Kamera unterwegs sind, die Interviews machen? Wie ist man euch als Deutschen begegnet?
Du, die haben uns geliebt hier. Die haben uns wirklich geliebt. Die haben sich so dermaßen gefreut, dass Deutsche da waren. Das ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die deutschen Medien, die kennt man in den USA und von denen hält man auch nichts. Aber als wir dann rumgelaufen sind und denen gesagt haben, dass wir, also sie gesehen haben, dass wir Deutsche waren, am Wahlabend hatten wir die Deutschland-Pins noch dran gehabt am Revers. Und die kamen zu uns zum Teil, die haben sich extrem gefreut und gesagt, dass sie super finden, dass wir da sind. Die hatten überhaupt keine Scheu vor uns gehabt. Und ich meine, ehrlich gesagt, warum sollten sie auch Scheu vor uns haben? Aber sie haben das, ja, sie haben uns zum Teil sogar eingeladen, fällt mir gerade ein. Also sie haben uns immer
Ja.
wieder eingeladen, dass wir hier und dahin kommen, dass sie uns gerne Interviews geben würden. Aber auch so die ganz normalen Wähler, die da gewesen sind, die haben sich riesig gefreut. Die wollten vor die Kamera. Die haben sich zum Teil sogar versucht, irgendwie reinzudrängen, dass sie da hinten dran stehen. Und witzigerweise, als ARD und ZDF ja draußen stehen mussten, die hatten nicht so einen Riesenerfolg gehabt. Aber da war auch klar, dass es die offiziellen Medien waren. Einer von der Welt lief einer rum und hat versucht, Interviews draußen zu bekommen und kein Mensch wollte mit ihm reden. Aber da haben sie offensichtlich ihn auch gemieden, weil es offizielle deutsche Medien waren. Aber normale Deutsche, die rumspringen und auf solchen Veranstaltungen, die sind gern gesehen.
Und
Also
was wussten die
extrem.
Leute über Deutschland? Wie ist man euch? Also, was für Vorurteile, was für Klischee, in was für eine Klischeekiste wurde da geramscht quasi? Was hat man da?
Boah.
Was kam
Also
da zu sprechen?
ich wünschte ja, dass diese Klischees, die uns dort entgegengebracht worden sind, einfach stimmen. Weil wenn wir erzählt haben, ja, wir sind aus Deutschland, dann kam sowas wie, boah, bei euch funktioniert alles und ihr habt so tolle Erfindungen und der technische Fortschritt und generell euer Staat, das funktioniert einfach noch alles hier in Amerika, geht ja alles den Bach runter. Aber dann haben wir die natürlich ein bisschen auf den Boden gebracht und gesagt, dass auch wir generell ein Symptom der westlichen Welt einfach auf einem absteigenden Ast sind und dass wir genau deswegen hier sind, um eben auch eine Connection zwischen den USA und Deutschland wiederherzustellen, damit das eben für beide Länder in eine Aufwärtsspirale geht. Das heißt, die waren so ein bisschen dann natürlich dadurch enttäuscht, aber das Interesse für Deutschland bei den US-Amerikanern ist riesengroß. Jeder Zweite, den wir gesprochen haben, meinte, ach ja, meine Vorfahren kommen auch aus Deutschland und kennst du nicht vielleicht, also auf Englisch haben sie dann gesagt, do you know a Müller? Do you know something with the name Müller? Das war schon immer ganz lustig. Ja, ich meine, Bert, hast du noch irgendwelche Klischees auf dem Schirm, die uns hier entgegengebracht worden sind?
Also man meint ja immer, wenn man über Amerikaner spricht, dass sie dann nur über das Oktoberfest sprechen würden und den Berliner Mauerfall kennen, aber es ist gar nicht der Fall. Also sie wussten in großen Teilen sehr gut Bescheid über Deutschland. Klischees, muss ich sagen, sind uns gar nicht so arg viele begegnet. Also sie haben nicht irgendwelche Vorurteile gehabt oder irgendwelche Klischees, die wir gerne für sie bedienen sollten. Haben sich natürlich gefreut, dass sie mal Dankeschön und guten Tag mit uns sagen konnten. Gut, haben sie sich nicht nehmen lassen. Aber ansonsten war es so, dass sie sehr gut Bescheid wussten, also viele zumindest sehr gut Bescheid wussten, was für Probleme wir in Deutschland haben und dass wir da im gleichen Boot sitzen und haben auch gesagt, immer wieder wurde uns gesagt, dass wir als Germans doch Europa wieder hinkriegen sollen. Also ihnen ist die Führungsrolle Deutschlands in der EU vor allem sehr bewusst und haben uns gefragt, wie sie uns helfen können in der Tat. Also wie kriegen wir es hin, dass Germany auch wieder great again wird und wie man Europa helfen kann. Denn wie gesagt, das, was bei uns passiert, das ist denen nicht unbekannt. Wie jetzt genau die einzelnen Verhältnisse sind, das wussten sie nicht, aber trotz alledem ist das so, dass die Amerikaner, zumindest die Republikaner, und da spreche ich von den Wählern wie auch von Amtsträgern, denen ist das durchaus bewusst, was bei uns passiert, ja.
Inwiefern, Abschlussfrage, inwiefern stimmt euch, was ihr in den letzten Tagen erlebt habt, Wahl von Donald Trump, diese begeisterten Wähler von Donald Trump, inwiefern stimmt euch das Ganze optimistisch für die Zukunft, für die Welt, für Amerika und für Deutschland?
Wenn ich, oder willst du?
Fang du gerne an, ja.
Ja, danke. Also mich stellt es dahingehend positiv, weil wir an dem Abend schon gesagt haben, dass wir hoffen, sehr darauf hoffen, dass durch die Wahl von Donald Trump Frieden wieder herrschen wird. Und das Erste, was wir jetzt mitbekommen haben, ist, dass Putin sich gemeldet hat und gesagt hat, er will mit Trump zusammen Frieden in der Ukraine herstellen. Deswegen lagen wir da auch nicht falsch. Ich hoffe mal, dass das ebenfalls für Israel und Palästina der Fall sein wird und für viele andere Krisenherde auch. Und das ist was mich extrem glücklich macht, mich persönlich, dass wir dann wieder Frieden in Europa haben, weil die Angst vor einer Ausweitung des Krieges war berechtigt und es hätte auch passieren können, kann theoretisch immer noch passieren. Wir wissen ja nicht, was die nächsten Tage bringen. Dementsprechend beeinflusst uns das direkt. Ein US-amerikanischer Präsident, der ein großer Deutschlandfreund ist und seine Abstammung auch nicht vergessen hat, ist für uns jetzt auch wirklich alles andere als ein Riesenproblem. Ganz im Gegenteil. Ich denke mal, wenn wir eine deutsche Regierung haben, die weiß, wie man mit so jemandem umgehen muss, dass wir dann noch gute Chancen haben, gute wirtschaftliche Beziehungen zu haben. Die Sanktionen, die er mal, oder die, sagen wir mal, die Einfuhrzölle auf deutsche Autos, die er mal erhoben hat, oder korrigiert mich gerne, aber ich meine, es waren Einfuhrzölle. Sowas kann man ja auch wieder aufheben, wenn man gute wirtschaftliche Beziehungen hat. Das sollte nicht das große Problem sein. Und dementsprechend schätze ich das als ein durchweg positives Ereignis an die Wahl von Donald Trump. Und ich freue mich ehrlich gesagt drauf und bin gespannt. Er hat beim letzten Mal Drain the Swamp, war bei seiner vorletzten Wahl das große Thema gewesen. Das hat er nicht gemacht, aber ich denke, Drain the Swamp dahingehend, dass man Korruption bekämpft und wieder den Westen auf einen guten Weg führt, das ist was, worauf ich hoffe. Und das wird uns direkt beeinflussen.
Leo, worin schöpfst du Hoffnung?
Definitiv auch darin, dass einfach vieles wieder sagbarer wird, dass dieser ja, Zeitgeist, also wirklich dieser Geist von, ja, das und das darfst du nicht sagen, sonst bekommst du Konsequenzen, dass sich das immer, immer mehr zurückentwickelt. Also wirklich, ja, dahin, wo es hingehört, so auf so einem geschichtlichen, ja, das wollen wir nicht haben, Haufen. Weil diese Meinungszensur, die wir in der westlichen Welt haben, das wird mit jemandem, der Donald Trump und Elon Musk, der eben genau für diese Meinungsfreiheit einsteht, hoffentlich ein Ende haben einfach. Das ist meine Hoffnung. Und ja, sonst am Ende des Tages, ja, bete ich, dass wir wirklich in den nächsten Jahren wirklich wieder zurück zu konservativen christlichen Werten finden als Gesellschaft. Ich meine, das ist das, worauf die westliche Ge Welt aufbaut, auf biblischen Werten. Und wenn man hier die Videos sieht, wie Pastoren, wie Christen um Donald Trump herumstehen und für ihn beten, und wir haben auch ein paar Inside-Infos gehört zu Trump selbst und wie er so, was den Glauben angeht, steht, das ist super interessant. Also es ist wirklich historisch für uns alle, egal ob wir jetzt hier in den USA sind oder in der Schweiz oder in Deutschland. Und es ist wirklich ein bisschen wie so von Tag Null auf, boah, jetzt wird irgendwie anscheinend alles anders, weil vor 3 Tagen wussten wir nicht, ob Harris jetzt vielleicht im Amt ist und ob die nächsten Bomben jetzt dort und dorthin geliefert werden. Von daher, es bleibt natürlich auch noch abzuwarten, aber die Hoffnung ist da.
Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Grüße euch in Amerika und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.